SRF 2 Kultur.
Sie hören Reflexe. Am Mikrofon Elinor Landmann. Und heute geht es um illegal gehandelte Kulturgüter aus Syrien. Ein gutes Geschäft ist der Handel mit illegal ausgegrabenen Antiken. Und eine Katastrophe. Insbesondere Syrien ist derzeit betroffen. Im Dezember hat der Bundesrat darum die sogenannte Syrien-Verordnung ergänzt. Neben Waffen, Rassepferden, Diamanten oder Ölpumpen sind nun auch syrische Kulturgüter explizit von einem Handelsembargo betroffen. Sie dürfen in die Schweiz nicht eingeführt werden. Diese Verordnung und die Bestimmungen aus dem Kulturgütertransfergesetz, kurz KGTG, das seit 2005 in Kraft ist, bilden die Schweizer Gesetzesgrundlage gegen die illegal gehandelten Kulturgüter aus Syrien. Diese Grundlage ist später in dieser Sendung ein Thema. Zunächst aber geht es um die Situation vor Ort, um die massiven Raubgrabungen im vom Krieg versehrten Syrien. Das ist kein Nebenschauplatz des Krieges. Es besteht der dringende Verdacht, dass der illegale Handel mit den archäologischen Funden die Kriegskassen der Bürgerkriegsparteien und der islamistischen Terrormilizen füllt. ARD-Kollegin Esther Saub hat für SWR 2 vor Ort recherchiert, Experten, Raubgräber und Archäologen getroffen.
Seit bald 3 Jahren herrscht Krieg in Syrien. Was als Aufstand der Bevölkerung begann und brutal niedergeschlagen wurde, ist zu einem Bürgerkrieg geworden, der ganze Dörfer und Stadtteile verwüstet. 200.000 Menschen sind gestorben. Millionen haben ihr Zuhause verloren. Der Krieg zerstört nicht nur die heutige syrische Zivilisation, sondern Jahrtausende der Menschheitsgeschichte, sagt Professor Hartmut Kühne, Emeritus am Institut für Vorderasiatische Archäologie der Freien Universität Berlin.
Man muss dabei betonen, dass es nicht nur hier um das syrische Kulturerbe geht. Es geht auch um unser Kulturerbe. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass unsere Kultur zu einem großen Teil orientalischer, altorientalischer Herkunft ist.
Seit in Syrien Krieg und Chaos herrschen, werden antike Bauwerke zerstört und bedeutende Fundstätten ausgeraubt. Satellitenbilder von Ausgrabungsstätten zeigen Mondlandschaften. Mit Spaten, manchmal sogar mit Baggern, suchen antiken Räuber nach den historischen und prähistorischen Schätzen ihrer Heimat. Bewaffnete Milizen, die in den nördlichen Regionen Syriens das Sagen haben, verdienen mit am Schmuggel der Altertümer. Internationale Händlernetze ebenso. Ein Café in Gaziantep, einer Industriestadt im Osten der Türkei, nicht weit von der syrischen Grenze. Der Archäologe Sheikh Mus Ali beugt sich angestrengt über einen Laptop. Neben ihm sitzt ein junger Mann aus Aleppo. Auf einem USB-Stick hat er Fotos und Videos von dort mitgebracht. Löcher klaffen in den uralten Mauern der Zitadelle von Aleppo. Die Altstadt rundherum wird gespenstisch. Die berühmte Umayyaden-Moschee, ohne Minarett. Der ausgebrannte Basar, verkohlt und verlassen.
Wie soll ich dir dieses Gefühl beschreiben? Stell dir Düsseldorf während des Zweiten Weltkrieges vor. Oder Stalingrad. Das hier ist Aleppograd, leider. Völlige Zerstörung. Die Reste der Häuser liegen am Boden. Unzählige Menschen sterben.
Sheikh Mus Ali lebt seit 2003 in Straßburg. Er hat Syrien verlassen, um in Frankreich zu promovieren. Seit Beginn der Unruhen war er nicht mehr zu Hause. Er dokumentiert die Zerstörung aus der Ferne. Seine Assoziation zum Schutz syrischer Antiken veröffentlicht im Internet Fotos und Videos. Ali spricht auf Kongressen, sammelt Spenden, will nicht hinnehmen, dass die Kultur, deren Schönheit er studiert hat, unbemerkt verloren geht. Drei weitere junge Syrer kommen ins Café. Auch sie fotografieren für Alis Webseite, treffen sich regelmäßig mit ihm in der Türkei. Sie stammen aus der Provinz Idlib, westlich von Aleppo. Unter jedem Hügel liegt eine antike Siedlung, sagt man über diese Gegend. Assyrische Schrifttafeln, winzige Rollsiegel, Schüsseln oder Schmuck geben dort Auskunft über urbanes Leben lange vor unserer Zeitrechnung. Mehr als 100 Jahre lang haben Archäologen aus aller Welt hier gegraben. Nun sind sie weg. Und die Antiken sind der Willkür des Krieges ausgeliefert.
Die meisten Menschen graben aus Armut. Sie suchen nach irgendetwas, das sie verkaufen können, damit sie überleben. Und das nutzen die Händler aus. Die kleinen Händler vor Ort und die großen in der Türkei. Unser ganzes Land wird verkauft. Das Schicksal der Menschen wird auf internationalen Konferenzen verhandelt. In unseren Städten toben Stellvertreterkriege und die Antiken haben niemanden, der sie verteidigt.
Es dauert eine Stunde, bis alle Videos und Bilder auf Alis Laptop überspielt und beschriftet sind. Wichtiges Material für seine Webseite und für die Dokumentation der Zerstörung, die Tag für Tag weiter fortschreitet.
Wenn wir erfahren, dass ein Objekt verkauft werden soll, versuchen wir, es zu fotografieren. Das Bild schicken wir Sheikh Mus Ali, damit er es den Vereinten Nationen vorlegt. Wenn das Objekt registriert ist und dann verkauft wird, können wir es vielleicht eines Tages nach Syrien zurückholen. Wir reden hier nicht nur über die syrische Kultur. Wir reden über die Kulturen Mesopotamiens und der Levante. Das sind die ältesten Hochkulturen der Menschheitsgeschichte. Und sie werden systematisch zerstört.
Die antiken Schützer um Sheikh Mus Ali dokumentieren, was mit den Altertümern in Syrien geschieht. An der Grenze allerdings verlieren sie die Spur. Hier übernimmt der internationale Handel, sagt Hermann Partzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und des Deutschen Verbandes für Archäologie.
Nun, der internationale Handel, der hat viele Drehscheiben. Das geht weltweit. Wir wissen inzwischen, dass es wirklich eine ganz, ganz große Einnahmequelle ist, eine illegale, die man schon in einem Kontext mit Waffenhandel, Drogenhandel und so weiter, Menschenhandel nennen muss. Wir wissen allerdings nicht genau, wie hoch wirklich die Zahl ist der Umsätze, aber es ist schon bedeutsam.
Die Kulturorganisation der Vereinten Nationen, UNESCO, hat Anfang Dezember auf einer Konferenz in Paris den Bogen noch weiter gespannt. Vom Antikenklau über den illegalen Handel bis zur Finanzierung des Terrors in den Herkunftsländern der Antiken. Am nächsten Tag machen sich die Antikenschützer am Busbahnhof der Grenzstadt Kilis auf den Heimweg. Zurück in den syrischen Bürgerkrieg. Zurück in eine Heimat, die Stück für Stück in die Brüche geht. Sheikh Mus Ali versucht, die Fassung zu wahren. Er umarmt die jungen Männer zum Abschied, ermahnt sie, auf sich aufzupassen. Über den Grenzübergang bei Kilis drängen Flüchtlinge auf der Suche nach Sicherheit. Andere kehren mit vollbeladenen Autos zurück ins Kriegsgebiet, weil sie sich das teure Leben in der Türkei nicht mehr leisten können. Dazwischen stehen all jene, die das Elend der anderen nutzen, um selbst zu überleben. Lastenträger, Taxifahrer und natürlich Geldwechsler. Einen von ihnen, einen ehemaligen Kämpfer, der nun im Rollstuhl sitzt, frage ich nach Antiken. Er vermittelt mich an einen jungen Mann in der Nähe. Der zeigt mir Bilder auf seinem Mobiltelefon, Skulpturen und Mosaikteile. Ich erzähle nicht, dass ich Journalistin bin. Das Aufnahmegerät lasse ich heimlich laufen. Hast du die Sachen selbst gesehen?
Wir holen sie aus der Erde.
Du selbst?
Ja, das ist jetzt unsere Arbeit. Vor dem Krieg hat das niemand gemacht. Aber jetzt gibt es keine Jobs mehr. Was willst du machen? Stehlen? Also suchen wir halt in der Erde. Wer was findet, verkauft es.
Wie findest du Käufer?
Ich bin seit 3 Jahren hier in der Türkei unterwegs. Ich kenne die Leute. Aber die eigentlichen Händler bleiben unsichtbar. Einer heißt Thomas zum Beispiel. Er ist Brite, glaube ich. Aber ich habe ihn noch nie getroffen. Alles läuft über türkische Mittelsmänner.
Ich maile die Fotos der Antiken nach Deutschland an einen Kenner. Und er schätzt die meisten als echt ein. In einigen Tagen könnte er die Sachen in die Türkei bringen, sagt der junge Händler. Syrisches Kulturerbe auf Bestellung. Das ist die bittere Realität nach mehr als 3 Jahren Krieg. Anfang 2014 veröffentlichte die syrische Antikenverwaltung, eine noch immer funktionierende Regierungsbehörde in Damaskus, einen alarmierenden Bericht über den Zustand der Antiken im Land. Zwar seien nahezu alle wertvollen Ausstellungsstücke in Sicherheit gebracht worden, doch die Zerstörung der historischen Orte durch Luftangriffe, Kämpfe und Raubgrabungen schreite immer weiter fort. Mit den Menschen in Syrien sterben die Zeugnisse ihrer uralten Kultur. Die UNESCO hat inzwischen ein Projekt zum Schutz des syrischen Kulturerbes eingerichtet. Kaum ein Monat vergeht ohne eine hochkarätig besetzte Konferenz zum bedrohten syrischen Kulturerbe. Der internationale Museumsverbund ICOM hat eine rote Liste veröffentlicht, auf der antike Objekte und Objektgruppen verzeichnet sind, die von Zollbehörden und Interpol gestoppt werden sollen, da sie mit Sicherheit aus Syrien stammen. Die US-amerikanischen Hochschulen für Orientforschung in Boston, Acer, dokumentieren die Zerstörung syrischer Antiken, finanziert vom US-Außenministerium. Unter den Wissenschaftlern, die weltweit Alarm schlagen, ist auch Professor Hartmut Kühne, Emeritus am Institut für Vorderasiatische Archäologie der Freien Universität Berlin. Er hat mehr als 30 Jahre lang in Syrien gegraben, kontinuierlich am gleichen Ort. Im November 2010 war Hartmut Kühne zuletzt in Tel Sheikh Hamad. Ein Hügel in der Nähe des Flusses Euphrat im Nordosten Syriens, unter dem er eine assyrische Stadt aus dem 2. Jahrtausend vor Christus nachweisen konnte. Die Grabung war abgeschlossen und die antike Stätte so gesichert, dass sie ein halbes Jahr später der Öffentlichkeit hätte zugänglich gemacht werden sollen. Doch dann kam der Bürgerkrieg. Und statt staunender Besucher tauchten skrupellose Diebe an der Grabungsstätte auf.
Also Raubgrabung ist ein Aderlass, kann man sagen. Es ist ein Aderlass nicht nur der Objekte, die dann in den Kunsthandel kommen, sondern es ist für die Wissenschaft ein Aderlass, weil sich die Objekte dann einer weitgehenden wissenschaftlichen Analyse entziehen. Das liegt daran, dass der Kontext, in dem die Objekte normalerweise eingebunden sind, dass dieser Kontext zerstört worden ist.
Selbst wenn eine Kette, eine Schale oder ein Rollsiegel eines Tages wieder auftauchen, wenn die Gesetzgebung etwa in Deutschland irgendwann scharf genug ist, um die Rückgabe dieser Stücke nach Syrien durchzusetzen, werden sie viel von ihrem historischen Wert eingebüßt haben. Denn wo sie gefunden wurden, ob in einem Tempel, in einem Grab oder in einem Wohnhaus, in welcher Schicht der syrischen Kulturerde sie lagen, all diese Informationen werden für immer verloren sein. Beirut, Hauptstadt des Libanon. Hier machte die Polizei im Sommer 2013 einen sensationellen Fund. Im Hinterzimmer eines Steinmetzgeschäfts fanden sie 82 antike Steinobjekte, darunter ganze Säulenkapitelle. Mithilfe von Interpol und der syrischen Antikenverwaltung konnte die Herkunft schnell geklärt werden. Sie stammten alle aus dem Nachbarland Syrien. Im Nationalmuseum von Beirut treffe ich den Mann, der die Fundstücke sicherstellen ließ und dafür sorgte, dass sie nach Syrien zurücktransportiert wurden. Dr. Asad Saif leitet die libanesische Antikenverwaltung. Wann immer geschmuggelte Antiken beschlagnahmt werden, ist er der Erste, der sie begutachtet. Seit 3 Jahren tauchten vermehrt Objekte aus Syrien auf, sagt Saif. Sie sind wohl kaum für den libanesischen Markt bestimmt, denn hier steht der Handel mit Antiken grundsätzlich unter Strafe.
You have always a transitional platform.
Sie haben immer einen Umschlagplatz. Jemand schmuggelt die Objekte von Syrien in den Libanon. Eine weitere Person oder Organisation sorgt dafür, dass sie auf einem anderen Markt verkauft werden. Natürlich bemüht sich die libanesische Polizei darum, die Grenzen zu kontrollieren, sodass niemand Objekte aus dem Land schmuggeln kann. Aber sie finden immer neue Wege. Mal entdecken wir Antiken im Zoll, bei der Einreise oder der Ausreise. Manchmal entdeckt die Polizei sie irgendwo im Land.
and sometimes they are seized by the police forces inside the country.
Als wir uns treffen, hat Saif gerade mehrere Mosaike zur Begutachtung erhalten. Sie wurden aus dem Fußboden antiker Bauten gerissen und als einzelne Steinchen in Teppiche gerollt. Vermutlich stammen sie aus römischer Zeit. Wenn er alles zusammenzählt, was die libanesische Polizei bislang beschlagnahmen konnte, auf welche Summe kommt er?
I mean, you can go to tens of millions of dollars and if not more.
Sie können von zig Millionen Dollar ausgehen, wenn nicht noch mehr. Aber es ist immer schwierig, archäologischen Objekten einen Geld- oder Marktwert zu geben. Für uns Archäologen haben diese Objekte vor allem einen menschlichen und kulturellen Wert. Wenn wir Preise für die Objekte festlegen, fühlt sich das seltsam an.
Vom Hafen Beiruts aus fahren Schiffe in alle Welt. Je kleiner die geraubten Stücke sind, desto leichter lassen sie sich in Containern verstecken. Der libanesischen Polizei fehlen Personal und auch das Fachwissen, um alle geraubten Stücke zu finden. Assad Saif gibt Händlern und Sammlern die Schuld für den Ausverkauf der syrischen Kultur.
Sie kennen doch diesen Slogan: Wo kein Käufer ist, da ist auch keine Ware. Ich denke, die Verantwortung geht in beide Richtungen. Natürlich, wenn es keinen Markt gibt, wird auch nicht produziert. Aber wenn du auf den Markt drängst und den Käufern, die sich für diese Dinge interessieren, sagst, ich habe die Ware, die ihr sucht, bringst du die Kunden dazu zu kaufen. Also, es betrifft beide Seiten.
Anfang Dezember spreche ich über Skype noch einmal mit Samer, einem der syrischen Antikenschützer, die ich im September in Gaziantep getroffen hatte.
Die Grabungen haben weiter zugenommen. Seit unserem letzten Treffen im September haben viele Leute hier angefangen zu graben. Alle besorgen sich Geräte und suchen nach Antiken. Das ist jetzt die Arbeit derer, die sonst keine Arbeit mehr haben.
Inzwischen regiert die islamistische Nusra-Front die Region um die Stadt Idlib, in der Samer momentan wohnt. Es ist schwieriger geworden, Aufnahmen von antiken Städten zu machen, erzählt er. Auch nach Aleppo sei er gefahren, vor wenigen Tagen erst, und ziemlich deprimiert zurückgekehrt.
In der Altstadt von Aleppo wird Tag und Nacht gegraben. Nicht die Bewohner sind es, die graben, sondern die bewaffneten Parteien, die die Viertel beherrschen. Die Regierungsarmee zum Beispiel sitzt in der Zitadelle und sucht dort nach Antiken. Und die oppositionellen Gruppen, die die Viertel um die Zitadelle kontrollieren, graben dort. Niemand lässt was anbrennen. Und was sie finden, schmuggeln sie dann in die Türkei.
Die Reportage von ARD-Kollegin Esther Saub in Reflexe auf SRF 2 Kultur. Die Raubgrabungen in Syrien reißen archäologische Funde aus dem Kontext. Woher sie stammen, wird nie mehr zu rekonstruieren sein. Das kulturelle Erbe Syriens und der menschlichen Zivilisation überhaupt werden systematisch zu Geld gemacht. Der illegale Handel mit den ausgegrabenen Antiken läuft über die Türkei und den Libanon und verliert sich dann in den schattigen Gebieten des internationalen Kunsthandels. Angebot und Nachfrage bestimmen jeden Markt. Auch den um illegal gehandelte syrische Antiken. Wir haben es eben gehört. Gesetze und Verordnungen ändern daran nichts, aber sie erschweren die Nachfrage. Das ist zumindest die Hoffnung, auch in der Schweiz. Lange Jahre galt der Kunsthandelsplatz Schweiz als einer der wichtigsten Umschlagplätze für illegal gehandelte Kulturgüter. Seit 2005 hat sich das geändert. Noch immer ist die Schweiz einer der wichtigsten Kunsthandelsplätze, aber seit 2005 ist das Kulturgütertransfergesetz, kurz KGTG, in Kraft, einem internationalen Vergleich strenges Gesetz zur Regulierung des Kunsthandels. Als Vater dieses Gesetzes gilt der Jurist Andrea Rascher, der lange Jahre im Bundesamt für Kultur gearbeitet hat. Er erklärt die Wirksamkeit des KGTG.
Wenn wir vergleichen, dass wir vorher in der Schweiz keine Regelung hatten, sind diese Gesetze, insbesondere das Kulturgütertransfergesetz, ein Fortschritt, weil es regelt eben die Ein-Ausfuhr von Kulturgütern, es gibt bestimmte Verbote, es regelt auch die Sorgfaltspflichten für den Kunsthandel, also es sagt, was muss ein Kunsthändler tun, damit er kompatibel ist mit unserem Recht. In diesem Sinne sind Gesetze ein erster wichtiger Anker, um den illegalen Kunsthandel zu unterbinden. Und das Kulturgütertransfergesetz setzt ja genau da an, wo es wichtig ist, nämlich beim Weiterverkauf, bei der Weitergabe von Kulturgütern.
Andrea Rascher hat sich im Dezember vehement dafür eingesetzt, die Einfuhr syrischer Kulturgüter in die Schweiz zu verbieten, indem diese Kulturgüter aufgenommen werden in die Wirtschaftssanktionen gegen Syrien. Das ist kurz vor Weihnachten geschehen. Aber die EU hat diese Art von Kulturgüterschutz durch Wirtschaftssanktionen bereits viel früher erlassen. Und auch der Bundesrat hätte früher reagieren können. Das Kulturgütertransfergesetz sieht in Artikel 8 extra Maßnahmen vor für Krisenregionen. Zitat: Um das kulturelle Erbe eines Staates, das wegen außerordentlicher Ereignisse gefährdet ist, zu schützen, kann der Bundesrat die Ein-, Durch- und Ausfuhr von Kulturgut verbieten. Andrea Rascher:
Das Problem des Imports von Kulturgütern aus Krisenregionen ist, dass oft eben auch die staatlichen Instrumente in den Ursprungsregionen fehlen. Und da sieht das Kulturgütertransfergesetz in Artikel 8 besondere Maßnahmen vor, die der Bundesrat genau für solche Krisenzeiten erlassen kann, um eben auch ganz klar international zu signalisieren, die Schweiz will nicht, dass Kulturgüter aus solchen Regionen in die Schweiz gelangen. Also da ist auch der Präventiveffekt sehr wichtig, neben dem repressiven Effekt, dem Strafeffekt.
Doch dieser präventive Artikel 8 mit internationaler Signalwirkung, der wurde noch nie angewendet. Und erst auf eine parlamentarische Motion hin hat der Bundesrat Kulturgüter in die Wirtschaftssanktionen gegen Syrien aufgenommen. Warum diese Zurückhaltung? Antwort gibt es vom Bundesrat noch keine. Der Jurist Andrea Rascher jedenfalls erinnert sich an eine ganze Reihe von Krisen, in denen Artikel 8 zum Schutz von Kulturgütern hätte angewendet werden können.
Also ich kann mir vorstellen, 2006 im Fall von Afghanistan, 2010 bereits im Fall von Syrien, 2011 im Fall von Ägypten, erinnern wir uns an die enormen Plünderungen, 2012 in Mali und letztes Jahr in Jemen. Also es gäbe durchaus Situationen, in denen Krisenherde bestehen, in denen es eben auch ein wichtiges internationales Signal wäre, wenn die Schweiz hier sagen würde, solche Güter lassen wir nicht in die Schweiz hinein.
Die Gesetzesgrundlage in der Schweiz ist also bereit, um auf Krisen und Kriege zu reagieren und zum Beispiel den illegalen Antikenhandel mit syrischen Kulturgütern rasch zu unterbinden. Das Schweizer Gesetz ist auch schärfer als zum Beispiel das in Deutschland.
Also die Schweiz hätte durchaus mit dem Kulturgütertransfergesetz eine gute Basis, um hier zu handeln. Bloß muss man es auch anwenden und die entsprechenden Maßnahmen auch erlassen.
Was nützen scharfe gesetzliche Regelungen, wenn man sie nicht anwendet? Aber Gesetze allein unterbinden illegales Handeln nicht. Gesetze müssen mittels Kontrollen auch durchgesetzt werden. Und mit den Kontrollen steht es in der liberalen Schweiz nicht zum Besten. Immer wieder im Gespräch sind Schweizer Zollfreilager. Wer, nehmen wir mal an, geraubte Antiken aus Syrien dort einlagert, deklariert die Ware selbst. Nur bei Verdacht wird kontrolliert. Das ist von Bedeutung, denn in Bezug auf den Handel ist bekannt, dass Kunstgegenstände aus Krisenregionen erst einmal eingelagert werden, zum Beispiel eben in einem Zollfreilager. Und erst Jahre später, wenn die Krisenregion aus den Schlagzeilen verschwunden ist, kommen diese Antiken auf den Markt mit dem unverdächtigen Herkunftsverweis aus einer alten Privatsammlung. Oder sie werden in Auktionshäusern weiß gewaschen. Ein Händler liefert ein Stück ein, lässt es versteigern, kauft es anonym selbst zurück und hat eine saubere Provenienz, Auktionshaus XY. Der Jurist Andrea Rascher glaubt, dass die Kontrollen darüber, ob die Schweizer Gesetze im Bereich Kulturgütertransfer eingehalten werden, durchaus verstärkt werden dürften.
Wir wissen aus verschiedensten Fällen, dass Kulturgüter immer wieder für dubiose Machenschaften missbraucht werden, seien es eben aus Krisenregionen, sei es für Geldwäscherei, seien es für Steuerdelikte, seien es Fälschungen. Also hier kann es durchaus Sinn machen, die Kontrollen zu intensivieren. Und da würde es auch Sinn machen, die internationale Zusammenarbeit zu verstärken, weil der illegale Kunsthandel ist ja ein international agierender Handel, also ähnlich wie dem Drogen-Waffen-Handel, sind hier internationale Bestrebungen nötig.
Fassen wir zusammen. Um dem illegalen Handel mit Raubgrabungen aus Syrien einen Riegel zu schieben, müssen erstens die gesetzlichen Grundlagen angewendet, zweitens die Möglichkeiten für außerordentliche Maßnahmen ausgeschöpft werden und drittens die Kontrolle über die Einhaltung der Gesetze verstärkt werden. Die Schweizer Gesetzesgrundlage sieht aber noch einen weiteren Punkt vor, wenn es um Kulturgüter aus Krisen- oder Kriegsregionen geht. Seit 1. Januar 2015 ist das revidierte Kulturgüterschutzgesetz in Kraft. In Artikel 12 sieht es vor, dass der Bund einen Bergungsort zur Verfügung stellt, an dem zum Beispiel durch Krieg bedrohte Kulturgüter treuhänderisch aufbewahrt werden, und zwar unter der Schirmherrschaft der UNESCO. Das ist so etwas wie ein Flüchtlingslager für Kulturgüter. International eine einmalige Sache. Der Jurist Andrea Rascher.
Also ich finde das eine hervorragende Idee und ich denke, es steht auch in der Tradition der Schweiz, der guten Dienste, dass die Schweiz eben Ländern, die in Krisen sind, hier Unterstützung bietet auf eigentlich recht unbürokratische Art. Dieser Safe Haven ist ja ein ehemaliger Bunker, der umfunktioniert wird. Und ich denke, hier kann man auch international ein wichtiges Signal senden. Lassen Sie mich einfach eine kurze Anekdote erzählen. Ich war vor Weihnachten an einer internationalen Konferenz zum Schutz syrischer Kulturgüter und da war auch die Rede von einem solchen Safe Haven und ein Delegierter ist dann aufgestanden und hat gesagt, also die Schweiz erstaune ihn immer wieder. Zuerst sei sie die Alibabas Höhle für gestohlene Kulturgüter und nun stelle sie einen Ort zur Verfügung, wo die Länder ihre Güter quasi selber vor der Türe deponieren. Und ich denke, hier zeigt sich ganz klar, die Schweiz hat eine enorme Chance, Vertrauen zu gewinnen, Vertrauen aufzubauen, genau mit diesen Maßnahmen.
So viel von Reflexe für heute. Der illegale Handel mit syrischen Antiken, das Thema. Raubgrabungen als Verdienstmöglichkeit in einem kriegsversehrten Land und die Bemühungen syrischer Archäologen, die Zerstörungen am syrischen Kulturerbe zu dokumentieren. Davon berichtete Esther Saub in ihrer SWR2-Reportage. Mit welchen Gesetzen die Schweiz den illegalen Handel mit Kulturgütern zu unterbinden versucht, welche Handlungsmöglichkeiten sie verstreichen lässt und was von der Idee eines Safe Haven zu halten ist, darüber sprach der Jurist Andrea Rascher. Am Mikrofon war Elinor Landmann.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.